SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner, guten Tag. Benedikt Wells gibt eigentlich nicht so gerne Interviews, aber nun hat er ein neues Buch geschrieben und das Interesse ist groß. Denn 2016 hat Benedikt Wells die Latte ganz schön hochgehängt mit seinem Bestseller Vom Ende der Einsamkeit. Jetzt also was Neues, Heartland, der Titel, gleich Benedikt Wells im Interview zum neuen Buch. Außerdem was Neues von Takis Würger. Sein Stella hatte vor gut 2 Jahren ja für einen echten Skandal gesorgt. Ob das aktuelle Buch Noah das Lesen lohnt, das wissen Sie nach unserer Kritik. Und dann noch eine literarische, historische Sensation aus Österreich. Da lag doch tatsächlich ein Stapel Briefe unentdeckt auf einem Dachboden herum. Briefe von Alois Hitler, dem Vater eines gewissen Adolf. Wie aus diesem Fund ein Buch wurde, auch das in dieser Stunde Lesenswert Magazin. Begleitet von Musik von Sven Phantom. Sein Album heißt Liebe und Depression.
Jemand hat dich ausgenockt mit einem Wimpernschlag. In deinem Ohr verpasst dir eine Stimme einen Stich und sagt, verlieb dich bloß nicht in mich. Jemand wirft dir vor, du hättest alles aufgebaut. Und in deinem Liebesrausch nur Sex and Love vertauscht. Das wäre nie der Deal gewesen und echt ärgerlich. Nein, verlieb dich bloß nicht in mich. Und das Drama geht über Kapitel 1 hinaus, wechselt ständig zur Komödie und das Publikum lacht dich aus. Das Drama geht nie über Kapitel 1 hinaus, wechselt ständig zur Komödie und die ganze Welt lacht dich aus.
Liebe und Depression, der Titel des Albums von Sven Phantom, Berliner Musiker. Und der Titel würde eigentlich auch ganz gut auf das neue Buch von Benedikt Wells passen, finde ich. Ich möchte Ihnen zur Einstimmung einen ersten Satz vorlesen. Ich gehöre nämlich zu den Leserinnen, die sich für erste Sätze sehr begeistern können. Also hier kommt er. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Ja. Das ist der erste Satz aus Heartland, dem neuen Buch von Benedikt Wells. Ich finde, ein unheimlich starker erster Satz, da steckt schon die ganze Geschichte drin. Benedikt Wells hatte 2016 mit seinem Buch Vom Ende der Einsamkeit einen Riesenerfolg. 1,5 Jahre stand es auf den Bestsellerlisten. Richtig viel Medienrummel um Benedikt Wells, der eigentlich gar nicht so gerne im Rampenlicht steht. Er gibt gar nicht so gerne Interviews. Und umso mehr freue ich mich, dass es fürs Lesenswert-Magazin geklappt hat. Hallo, Herr Wells.
Hallo, Frau Hübner.
Ihr neues Buch heißt Heartland. Und bevor wir gleich darüber reden, hören wir mal kurz, worum es diesmal in dem Roman geht.
Heartland ist die Geschichte eines Sommers in den 80ern. Es spielt in Grady, einem erzkonservativen Kaff in Missouri. Der fast 16-jährige Sam hat es nicht leicht. Seine Mutter kämpft seit Jahren gegen eine Krebserkrankung, mit seinem Vater kann er nicht wirklich sprechen und sein bester Freund ist weggezogen. Sam ist ein schmächtiger Außenseiter, irgendwo auf halbem Weg zwischen Kind und Teenager. Doch 1985 ist Sams Sommer der ersten Male. Erste Liebe, erste tiefe Freundschaften, dazu wilde Partys und lange Nächte mit philosophischen Gesprächen. Doch dann erliegt Sams Mutter ihrem Krebsleiden. Heartland ist eine intensive Coming-of-Age-Geschichte über das Erwachsenwerden und eine Hommage an die Literatur und die Filme der 80er Jahre.
Herr Welt, Sie haben an einem ganz besonderen Datum Geburtstag, am 29. Februar, theoretisch, also nur alle 4 Jahre, wenn wir Schaltjahr hätten, also morgen. So, und Fakt ist, auch wenn man nur alle 4 Jahre feiert, Sie gehen locker auf die 40 zu und trotzdem ist das neue Buch Heartland wieder ein Coming-of-Age-Roman, wieder Teenager in der Hauptrolle. Warum?
Weil ich jetzt endlich zum ersten Mal genug Abstand habe. Also ich habe ja schon ein paar Bücher geschrieben, die ein bisschen in diese Richtung Coming of Age gingen, aber da war ich einfach noch zu nah dran an der Jugend. Und ich fand es in dem Zusammenhang auch immer spannend, dass eigentlich fast alle Coming of Age Bücher, die ich geliebt habe, von Autorinnen und Autoren waren in diesem Alter. Also ob das jetzt Fänger im Roggen ist oder ob das jetzt eben John Green war oder Stephen Chbosky mit Perks of Being a Wallflower, die hatten eigentlich immer dieses Alter Ende 20 bis Ende 30, weil man da zum ersten Mal frei über die Jugend sprechen kann, ohne sich davon berührt zu fühlen.
Und warum haben Sie die Geschichte in den 80ern spielen lassen? Die USA der Gegenwart hätten ja auch einiges an Stoff geboten.
Also ich war ja immer ein großer Fan dieser 80s-Filme, von John Hughes zum Beispiel, Breakfast Club, aber auch Stand By Me. Und für mich war es so, dass die 80er mich immer fasziniert haben, weil ich in der Kindheit mit all diesen Filmen aufgewachsen bin und mit der Zeit. Und ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass die 90er, die ich ja gut kenne, da war ich nie ein Experte, obwohl ich da gelebt habe. Sonst hätte ich mich ja damals schon besser zurechtgefunden. Also die 80er, ich habe die Popkultur aufgesogen und ich hatte dann das Gefühl, dass ich mit dieser Sehnsucht, die ich für dieses Jahrzehnt hätte, dass das eigentlich so die Tinte ist, mit der ich das Buch schreibe. Und die 90er, die ich selbst erlebt habe, das wird maximal eine Kurzgeschichte.
Ich kenne die berühmten Teenager-Filme, die Sie erwähnt haben. Breakfast Club haben wir schon genannt. Ferris macht blau ist auch so ein Beispiel. Und natürlich wirken gerade, wenn man diese Filme gesehen hat, ihre Figuren in Heartland ja sehr vertraut. Sam, der schüchterne, ungeküsste Außenseiter. Es gibt den Sportler und es gibt sogar den Schulbully, gegen den Sam sich dann behaupten muss. Die glaubt man alle irgendwie zu kennen. Wie schreibt man bei so viel Vorlage mehr als eine nostalgische Hommage?
Also das Schwierige bei den 80ern ist ja, dich diesen Klischees anzunähern. Wenn du etwas machst, was bewusst in dieser Zeit spielt und auch eine Hommage ist, speziell in der ersten Hälfte, dann kannst du das nicht alles komplett weglassen. Die Frage ist eben, wie spielt man es aus? Und zum Beispiel, das, was wir so lieben an den 80er-Filmen, ist ja auch eine Naivität manchmal, eine enthusiastische Einfachheit. Und selbst Breakfast Club, du hast die 5 klischeehaftesten Jugendlichen und sie werden dann auf die klischeehafteste Weise gebrochen. Und ich habe versucht, natürlich mit vielen dieser Genre-Sachen dann weiterzuspielen, je länger das Buch auch geht vor allem. Ich höre überhaupt nicht auf an einer Stelle, an der die aufhören würden, sondern dann geht eigentlich erst der Kern des Romans los bei mir. Und auch die Figuren entwickeln sich ganz anders weiter. Und mir war auch wichtig, dass Sam zu all diesen Figuren ganz unterschiedliche Beziehungen hat. Ich wollte dann quasi sowohl etwas nostalgisch aufbereiten, als aber auch manche Klischees brechen. Und das ist immer eine Gratwanderung, aber das hat mir auch Spaß gemacht. Das war ja letztlich die Herausforderung.
Herr Welz, was antworten Sie mir denn, wenn ich Ihnen sage, Heartland, das ist doch einfach Eskapismus, denn Sie beschreiben da ein Amerika, das es so wahrscheinlich nie gab, maximal in den erwähnten Filmen.
Es ist natürlich immer die Frage, welches Amerika gab es überhaupt in den 80ern? Es sind ja alles immer nur Vermutungen. Also das Amerika der Filme oder Romane damals oder wenn jetzt auch eine Serie wie Stranger Things das beschreibt, das ist vermutlich nie die ganze Wahrheit. Genauso wenig, wenn ich jetzt Bayern in den 90ern beschreiben würde, was ich sehr gut kenne, vermutlich wäre das auch nicht die Wahrheit, sondern das ist ja immer nur eine Art Annäherung an ein Gefühl. Und bei jedem Leser und jeder Leserin gehen dann eigentlich andere Bilder im Kopf an. Und die Vorlage dazu wollte ich eigentlich eher liefern. Und das hat zwar jetzt nach außen, trägt mein Buch eine 80s-Jeansjacke, aber innen drin ist es eigentlich eine eher universelle Geschichte übers Erwachsenwerden. Und da geht es vor allem um die Figuren, da geht es vor allem auch um diese erste Berührung mit Fragen wie Tod und Verlust und auch natürlich guten Momenten. Und genauso die Frage Eskapismus, was ist das? Es geht eben auch sehr um Verlust, um Trauer, um all das. Und für mich wäre Eskapismus gewesen, wenn ich mich dem nicht gestellt hätte. Denn das ist das Herz meines Romans. Diese Reifeprozesse und auch dieser Schmerz und der Umgang damit. Und da war es mir ganz wichtig, dass ich mich dem stelle. Und dass auch, vor allem wenn Jugendliche in einer ähnlichen Lage sind, sich ernst genommen fühlen. Genauso auch, wenn andere Menschen, die jemanden verloren haben, zurückblicken und sagen, ja, so war das für mich. Und deswegen war mir auch wichtig, dieses Buch nicht an einem klassischen Coming-of-Age-Punkt zu beenden. Ja, ja, das Ende des Sommers und wird schon alles werden. Es gibt erste kleine Lernerfolge und Happy End. Sondern ich wollte zeigen, nein, die Geschichte, das Leben geht danach eigentlich erst richtig weiter. Wie ist denn der Winter? Wie ist denn wirklich der Umgang mit diesen Themen? Wie tief ist wirklich der Schmerz und die Aussichtslosigkeit? Und ich wollte so tief wie möglich da hinein, um dem dann auch etwas entgegenstellen zu können, um auch zu zeigen, es geht weiter, egal wie schmerzhaft. Das Politische hat jetzt in diesem Roman nicht so eine wichtige Rolle. Ich schilder schon, wie die Fabrik abgewickelt wird und der Ort und der Vater meiner Hauptfigur ist arbeitslos. Und ich wollte auch zeigen, wie schwierig es ist für Außenseiter und Minderheiten in dieser eher rückständigen Gegend in den 80ern. Das ist schon auch im Buch, aber für mich gehörte eher diese Thematik ein bisschen mehr in den Hintergrund, weil ich wollte ja etwas anderes schildern.
An dieser Stelle noch ein Blick in Ihre Zukunft, denn ich weiß, Herr Wels, dass Sie ein Schreibbesessener sind. Ein Buch fertig, das nächste quasi schon in der Schublade. Was wird denn Ihr nächstes Thema?
Ja, lustigerweise ist es für mich gerade jetzt erstmal, als ich mich zwinge, nicht zu schreiben, weil ich seit der Schule eigentlich 18 Jahre nur geschrieben habe, alles dem Untergeordneten am Weihnachten geschrieben, egal was, nach Nebenjobs früher geschrieben oder so. Also es gab nie eine Pause davon. Und ich muss mich zwingen, diesen Mut jetzt mal zu haben, nicht sofort weiterzuschreiben. Ich möchte wissen, was es sonst noch im Leben gibt, vielleicht auch mal studieren, vielleicht anderen beruflichen Möglichkeiten. Ich möchte jetzt zum ersten Mal mir das Schreiben wegnehmen, damit ich irgendwann mal wieder sagen kann, ich will jetzt schreiben mit allem, gib's mir wieder her.
Herr Wels, vielen Dank für das Gespräch über das neue Buch Heartland, erschienen bei Diogenes.
Ja, vielen Dank, Frau Hübner, für die schönen Fragen.
Und das Lied, das wir jetzt hören, ist ein 80er-Klassiker, spielt auch in Heartland eine wichtige Rolle. Dancing with Myself im Original von Billy Idol. Das ist die Version von Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, Dancing with Myself. Folgende Geschichte ist genau so passiert. In der kleinen Gemeinde Wallern in Oberösterreich räumt jemand den Dachboden auf und zwischen dem alten Gerümpel plötzlich ein Packen Briefe, über 30 Stück. Absender, ein gewisser Alois Hitler. Der Vater von Adolf Hitler. Dessen Leben wurde ja zu Recht intensiv beleuchtet, auch Jahrzehnte nach seinem Selbstmord im April 1945 ist das Interesse an Adolf Hitler riesig. Das Bündel Briefe von Alois Hitler fügt dem historischen Bild nun einige Facetten hinzu. Es zeigt, wie der Vater den späteren Diktator geprägt hat. Basierend auf dem Dachbodenfund und einigen weiteren Quellen hat nämlich der Linzer Historiker Roman Sandgruber jetzt eine Biografie von Adolf Hitlers Vater geschrieben. Eine Neuerscheinung, die für ordentlich Aufsehen sorgt. Günther Keinelsdorfer kennt die ganze Geschichte.
Roman Sandgruber sitzt über einem Bündel Briefen, eingeschlagen in knisternde Archivkuverts. Der Wirtschafts- und Sozialhistoriker, emeritierter Professor an der Universität Linz, kann einen gewissen Entdeckerstolz nicht verbergen.
Es ist ein Sensationsfund. 31 Briefe, die Alois Hitler an den Straßenmeister Josef Radlecker geschickt hat.
Im Jahr 1895 erwarb der Zollamtsoberoffizial Alois Hitler einen stattlichen Bauernhof in Hafeld bei Lambach in Oberösterreich. Verkäufer des 20 Hektar Anwesens war der Straßenmeister Josef Radlecker. Rund um die Immobilientransaktion entspannt sich ein reger Briefwechsel, just jenes Konvolut, das Roman Sandgruber jetzt wieder aufgefunden hat. Die Korrespondenz erlaubt interessante Einblicke, etwa in die finanziellen Verhältnisse der Familie Hitler.
Die Briefe stammen aus dem Jahr 1895. Es ist eine Serie an den Straßenmeister Josef Radlecker gerichtet und dessen Ururenkelin hat diese Briefe wieder gefunden. Wie es halt so ist, hat die Dame dann mal wieder den Dachboden durchsortiert und stößt auf eine Unmenge von Dingen. Und da waren auch diese Hitlerbriefe dabei. Sie hat sie Gott sei Dank erkannt und hat dann mich kontaktiert, weil sie mich aus der Zeitung gekannt hat.
Alois Hitler hatte einen Traum. Nach dem Ende seiner Zollkarriere wollte er einen Gutshof erwerben und zum Herrenbauern aufsteigen. Ein Traum, der sich nicht erfüllte. Als Landwirt scheiterte Hitler Senior nach knapp 2 Jahren. Sohn Adolf besuchte zu dieser Zeit gerade die Volksschule. Was für eine Persönlichkeit tritt uns in Alois Hitlers Briefen entgegen?
Das ist ein Mann, der äußerst korrekt ist, der weiß, dass er einen Aufstieg geschafft hat von einer einklassigen Volksschule zum mittleren Beamten, der ganz gut schreiben kann, der also schriftlich sehr gut beisammen ist und der stolz ist auf seine autodidaktische Bildung und gleichzeitig eine ziemliche Überheblichkeit dann doch an den Tag legt gegenüber Beamtenkollegen, aber auch gegenüber den Knechten und Mägden und endlich auch gegenüber dem Verkäufer. Er fühlt sich überlegen.
Alois Hitler erscheint in Roman Sandgrubers Biografie als wenig einnehmende Persönlichkeit. Arbeitskollegen beschrieben ihn als cholerischen Pedanten, auch privat ein autoritärer Charakter. Der alte Hitler soll seine Kinder wie Hunde herbeigepfiffen und mit knappen Befehlen dirigiert haben. Der kleine Adolf folgte da auch immer brav. In Roman Sandgrubers lesenswertem Buch wird deutlich, so gut wie alle Zutaten der späteren NS-Ideologie hat Adolf Hitler in ihren Vorstufen bereits als Kind und Jugendlicher im Oberösterreich der 1900er Jahre kennengelernt. Völkisch-rassistische und sozialdarwinistische Vorstellungen ebenso wie antiklerikale und antidemokratische Ideen.
Woher das kommt, das ist natürlich die große Frage. Aus dem Elternhaus kommt manches. Adolf Hitler kopiert seinen Vater. Gleichzeitig ist er massiv in Opposition zu ihm. Er will Künstler werden, aber er will sozusagen auch politisch noch mehr sein als der Vater. Und in der Zeit driften eigentlich alle Söhne nach rechts.
Man muss die Lebensgeschichte Adolf Hitlers nicht neu schreiben nach dem Erscheinen von Roman Sandgrubers instruktiver Studie. Aber einige interessante Facetten fügt dieses akribisch recherchierte Werk dem Lebensbild Adolf Hitlers durchaus hinzu. Und eine fesselnde Lektüre ist der Band allemal.
Und das Buch heißt »Hitlers Vater, wie der Sohn zum Diktator wurde«. Von Roman Sandgruber, erschienen im Molden Verlag und kostet 29 Euro.
Ein Horizont von 100 Metern. Und die Welt sich der schlicht, wie man auf sich selber achtet, weißt du vielleicht nicht, darüber kann ich nicht lachen. Darüber kann ich nicht lachen. sie sagen, du wärst dumm. Wahrscheinlich haben sie sogar recht, darüber kann ich nicht lachen. Darüber kann ich nicht lachen. Dass du nicht weißt, welcher Stimme man überhaupt noch glauben kann. Dass du dich aus lauter Angst aufführst wie ein Tyrann. Dass du dich jederzeit bedroht fühlst, von unten und von oben und von dir unbekannten Mächten ins Abseits geschoben, darüber kann ich nicht lachen. Darüber kann ich nicht lachen. Ist das noch Wut oder schon Trauer? Ich weiß nicht mal, wann das begann. Doch am meisten bin ich sauer, weil ich nicht mehr lachen kann. Deine hasserfüllten Blicke, die eine deutliche Sprache sprechen, und deine Facebook-Kommentare, ein deutschähnliches Radebrechen, darüber kann ich nicht lachen. Darüber kann ich nicht lachen. Mir war niemals etwas heilig, ist noch gar nicht lange her. Keine Randgruppe war sicher, kein Unglück war zu schwer, um nicht noch einen Witz zu machen und nicht noch einen Spruch zu bringen. Über alles konnte ich lachen, über alles konnte ich singen. Dass mein Geschmack vielleicht speziell ist und ich nicht immer nett bin, wusste ich. Doch seit einer Weile hab ich das Gefühl, deine Dummheit ist nicht mehr lustig. Ist das noch Wut oder schon Trauer? Ich weiß nicht mal, wann das begann. Doch am meisten bin ich sauer, weil ich nicht mehr lachen kann.
Es gibt sie noch, die heftigen, erbitterten Debatten und Skandale in der Literaturwelt. Vor rund 2 Jahren löste ein Roman heftigste Reaktionen aus. Sogar die Bild-Zeitung widmete dem Skandal eine halbe Seite. Oha, die Bild und Literatur. Spätestens da war klar, jetzt wird's ernst. Ja, damals ging es um Stella, ein Buch des Spiegeljournalisten Tages Würger. Der Roman handelt von einer Jüdin, die andere in der NS-Zeit ans Messer lieferte. Das Ganze vermischt mit einer Liebesgeschichte. Frei erfunden, aber basierend auf einer realen historischen Person. Holocaust-Kitsch war noch ein milder Vorwurf. So, und jetzt ein neues Buch von Tages Würger. Wieder ein NS-Thema. Das Buch heißt Noah, von einem, der überlebte. Und mein Kollege Alex Wasner hat sich mit der Lektüre schwer getan.
Es gibt Bücher, nach deren Lektüre ist mir irgendwie unwohl und ich weiß gar nicht genau warum. Tages Würgers Buch Noah, das ist so ein Buch. Es erzählt die unglaubliche Geschichte von Noah Klieger, einem jüdischen Widerstandskämpfer. Schon als Kind fällt er auf, er ist hochbegabt.
Die Lehrerin sprach mit Noahs Eltern und versetzte ihn vorzeitig in die 2. Klasse. Bald darauf, statt in die 4., in die 5., später übersprang er die 9. Klasse. Noah hatte eine Gabe. Er vergaß nie.
Sein Vater setzt ihn im Widerstand gegen Hitler ein. Noah heißt eigentlich Norbert Klieger. Er schmuggelt jüdische Kinder aus Deutschland, wird gefangen genommen, kommt ins Konzentrationslager Auschwitz, rettet sich in die Boxerstaffel, obwohl er gar nicht boxen kann. Mehrfach begegnet er dabei dem berüchtigten Nazi-Verbrecher Josef Mengele, der ihn persönlich vor dem Gang in die Gaskammern begnadigt. Nach dem 2. Weltkrieg reist Noah Klieger gegen den Willen der Engländer mit 5000 anderen Juden auf einem Schiff, das heißt Exodus 47, nach Palästina, um den Staat Israel zu besiedeln. Es kommt zu Gefechten und zu einer Odyssee. Noah Klieger gab es wirklich. 2018 ist er gestorben. Er war Sportreporter und einer der bekanntesten Auschwitz-Überlebenden. Seine spektakuläre Lebensgeschichte hat er in unzähligen Vorträgen vor allem an Schulen erzählt. Kurz vor seinem Tod wollte er sie für die Nachwelt bewahren, wenn die letzten Augenzeugen gestorben sind. Auch deshalb gibt es jetzt Tages Würgers Buch. Noah Klieger hat sich das von Tages Würger geradezu gewünscht. Der ist Edelfeder beim Spiegel und hat ein Buch daraus gemacht, das sich auch in drastischen Passagen, wie soll ich sagen, süffig liest.
Dann hielt der Zug. Alles raus, aber schnell. Noah hörte das Geräusch von Gewehrkolben, die auf Körper stießen.
Die Lebensgeschichte Noahs berührt einen natürlich zutiefst. Das Buch dagegen ist okay, mehr allerdings auch nicht. Ich müsste es nicht unbedingt rezensieren, aber Tages Würger hat vor 2 Jahren den Roman Stella veröffentlicht. Darin wird, halb dokumentarisch, halb erfunden, die Lebensgeschichte von Stella Goldschlag zur Liebesgeschichte, wie soll man sagen, gepimpt. Damals war Würger beim ehrwürdigen Hansa Verlag, der förderte moderne Literarisierungsversuche. Man vermischte Klarnamen mit Bettgeschichten und literarischen Zitaten. All das war zusammen mit dem hochsensiblen Thema einer jüdischen Verräterin im Faschismus eine schwierige Mischung und reichte für einen veritablen literarischen Skandal. Ja, die Erinnerung an den missratenen Versuch von damals, die kommt heute zurück beim Lesen von Noah. Das ist aber, der Unterschied ist wirklich sehr wichtig, ein Sachbuch, kein Roman. Und es kommt mit einer Art Airbag daher. Im Nachgang nämlich kommen Familienangehörige, Experten und der Autor Tages Würger selbst zu Wort und erklären, wo sie Zweifel haben und wie toll es sei, dass diese Geschichte jetzt erzählt und vor allem bewahrt würde. Ich aber bin unsicher. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, denn im Angesicht der Menschheitskatastrophe Holocaust fühle ich mich unwohl, wenn ich Sätze lese wie:
Ich bin genug marschiert, dachte Noah. Es wird Zeit zu sterben.
Es wird Zeit, sowas sagt man, wenn man Termine hat. Aber Sterben ist keine Terminsache, sowas macht einen forschen Abenteurer aus dem KZ-Häftling. Und den Auschwitz-Aufenthalt macht es zu einer Art Bootcamp, finde ich. Ich glaube auch nicht, dass Noah Klieger das wirklich so gedacht hat. Das ist einfach deplatziert. Tages Würger hat jede Assoziation zugelassen, wenn sie nur effektvoll ist. Es gibt auch noch andere Anleihen. Das Buch heißt zum Beispiel Noah von einem, der überlebte. Und natürlich denkt man dabei an die Erzählung der Bibel. Noah nämlich überlebte, indem er sich eine Arche baute, aber das Bild ist dann doch schrecklich schief. Gott schickte die Sintflut, weil die Menschheit verderbt war. Passt das, wenn von Nazis die Rede ist? Haben die Nazis einen Regenbogen gesandt, ein Bündnis geschlossen? Wenn das reale Vorbild, Noah Klieger, das in seinen Vorträgen verwendet hat, dann ist das völlig okay. Es ist beglaubigt durch die schrecklichen Erfahrungen. Aber wenn es der Autor Tages Würger tut, vergreift er sich, finde ich, im Ton. Diese Geschichte ist stark genug, sie braucht genau eines nicht, eine irgendwie geartete modische oder stylische Formung. Also wie gesagt, das ist nicht blöd, nicht gefährlich, aber seltsam schief, dieses Buch.
Und Tages Würgers Buch Noah ist bei Penguin erschienen, hat meinen Kollegen Alexander Wasner nicht wirklich überzeugt. Allerdings, sagt Alexander Wasner, gibt es da eine sehr sehenswerte Dokumentation über das Leben von Noah Klieger und die steht in der Phoenix Mediathek. Sie hören das Lesenswert-Magazin auf SWR 2 und die Musik in dieser Sendung, die kommt von Sven Phantom.
Gründlich gereinigt, was zu tun war, das hast du getan. Pünktlich beschleunigt, doch nie kommst du an. Und der Tag geht so wie immer überraschungsarm vorbei. Es gab Körperkontakt im Fahrstuhl, nur aus Versehen, man sagt verzeih. Und mit der großen Liebe hat's heute wieder nicht geklappt. Und in der Bar hatte ich dein Date beim Gähnen ertappt. Und alles läuft wie erwartet, doch du erwartest nie was Gutes. Und wenn ein Glück an deine Tür klopft, ist es nur ein halbes, kein absolutes. Und alles läuft wie erwartet, du erwartest nie was Gutes. Und wenn ein Glück Tür klopft. Es ist nur ein halbes, kein absolutes, kein absolutes.
Und an dieser Stelle im Lesenswertmagazin halten wir kurz inne und würdigen den Lyriker Philippe Jacotet, der in dieser Woche mit 95 Jahren gestorben ist. Jacotet, einer der wichtigsten französischsprachigen Dichter des 20. Jahrhunderts. Schon zu Lebzeiten wurde er, eine sehr seltene Ehre, in die berühmte Bibliothèque de la Pléiade, eine Buchreihe des französischen Verlags Gallimard, aufgenommen. Außerdem war er bekannt als Übersetzer von Robert Musil. Und wir haben uns entschlossen, an dieser Stelle keinen klassischen Nachruf zu senden, sondern an Philippe Jacotet zu erinnern mit einem Gedicht. Es heißt »Vor dem Gott mit schwarzem Hundemaul«.
Schöner Titel, hab ich gedacht, als er mir einfiel, tief in der Nacht. Schönes und vornehmes Bild. Doch heute Nacht bin ich nicht im Museum. Das Schwarz vor mir schmückt keinerlei Gold. Und droht mir ein Hund, so nur ein Hund von dieser Welt, bereit zum Biss.
Vor dem Gott mit dem schwarzen Hundemaul, ein Gedicht von Philippe Jacotet, der in dieser Woche gestorben ist. Das Gedicht ist zu finden im Band »Die wenigen Geräusche, späte Prosa und Gedichte«, erschienen bei Hansa.
Ich schwitze beim Essen, ich hechle beim Gehen, ich stöhne schon beim von der Couch aufstehen. Ich bin träge und langsam wie ein zu großes Tier, das sich jeden Tag wundert. Sie ist immer noch hier. Sie ist immer noch hier. Ich wollte ein besserer Mensch sein, doch es ist wie ein Fluch. Bin immer wieder gescheitert. Jedem neuen Versuch. Ich frag mich am Morgen, wer liegt da neben mir? Und stell erleichtert fest, sie ist immer noch hier. Sie ist immer noch hier. Die Leute sagen, guck mal, was es nicht alles gibt. Denn keiner kann wirklich glauben, dass sie mich freiwillig liebt. Doch ich hab sie nicht bestochen und ich hab sie nicht gezwungen. Hab sie höchstens in einer Handvoll Liebeslieder gesungen. Ihr Herz ist groß wie China und es kommt mir jetzt zugute. Vielleicht ist sie auch bloß nicht halb so schlau, wie ich immer vermute. Keine Ahnung, was sie jeden Tag in meine Arme treibt. Die Welt steht ihr offen, doch sie
und jetzt gehen wir literarisch spazieren, und zwar durch das kunstseidene Berlin. So heißt das Buch des Stadtführers und Literaturwissenschaftlers Michael Bienert, ein Buch, das dazu einlädt, die Originalschauplätze des wohl berühmtesten Romans von Irmgard Keun, das kunstseidene Mädchen, zu besuchen. Und damit hallo nach Berlin, hallo Michael Bienert.
Hallo.
Bevor wir zusammen ins kunstseidene Berlin der 1920er, 30er Jahre gehen, hören wir noch mal kurz für alle, die die Autorin Irmgard Keun vielleicht nicht so gut kennen, wer das eigentlich war.
Irmgard Keun wurde 1905 in Charlottenburg, das damals noch nicht zu Berlin gehörte, geboren. 1913 zog die Familie nach Köln, aber als Erwachsene kehrt Irmgard nach Berlin zurück. 1931 erscheint ihr Roman »Gilgi, eine von uns« und macht Irmgard Keun über Nacht berühmt. Auch »Das kunstseidene Mädchen« wird ein Riesenerfolg. Beide Romane werden später von den Nazis verboten. In seinem Buch »Das kunstseidene Berlin« geht der Literaturwissenschaftler und Stadtführer Michael Bienert an die Schauplätze aus Irmgard Keuns Romanen, in Bars, Restaurants oder Kaffeestuben. Zahlreiche Fotos, Briefe und Originaldokumente hat er zusammengetragen und lässt so das kunstseidene Berlin lebendig werden.
Herr Bienert, wie lassen Sie das kunstseidene Berlin, also die Stadt, in der Irmgard Keuns kunstseidenes Mädchen Doris umherstreift, lebendig werden?
Die Ausgangsfrage, dieses Buch ist ja erschienen in einer Reihe literarischer Schauplätze, ist, was haben denn diese literarischen Schauplätze im kunstseidenen Mädchen, was haben die jetzt mit Berlin wirklich zu tun? Und da kann man sehen, diese Schauplätze, mit der sie eben gearbeitet hat als Autorin in der Fiktion, die hat es ja wirklich gegeben. Und die sind auch zum Beispiel auf einer fotografischen Ebene dokumentiert. Und wenn man jetzt den Text neben diese Dokumente hält, dann versteht man plötzlich, also wie das eigentlich zusammenhängt, ja, auch ein Stück weit, wie die Fantasie, wie die Fiktion bei dieser Autorin funktioniert. Das ist das, was mich auch als Literaturwissenschaftler interessiert. Also es geht nicht nur darum zu zeigen, ja, der Autor ist da und da gewesen oder hat das und das gesehen, das hat es wirklich gegeben, sondern was passiert eigentlich zwischen diesen Realien und dem literarischen Text?
Und was passiert da?
Also ich habe selber immer wieder gestaunt, weil man dann zum Beispiel sieht, dass Irmgard Keun eine Autorin ist, die für die Darstellung zum Beispiel einer Atmosphäre eines Ortes, wo andere Autoren 3 Seiten brauchen, wirklich nur 3 Sätze brauchte.
Haben Sie ein Beispiel zur Hand vielleicht?
Also es gibt zum Beispiel so ein Vergnügungslokal, das Resi, und da gibt es noch das Tischtelefonbuch und Postkarten. Und ich lese jetzt mal vor, das ist gar kein Lokal, das Resi, was hinten in der Blumenstraße ist, das ist lauter Farbe und gedrehtes Licht, das ist ein betrunkener Bauch, der beleuchtet wird, das ist eine ganz enorme Kunst. So, und was in diesem Satz steckt, das kann man jetzt wirklich aufschlüsseln nach der Lichtinszenierung, nach der Inszenierung von Leben in so einem Vergnügungslokal. Und je länger man sich desto beschäftigt, desto faszinierter ist man tatsächlich davon, was diese Autorin in einen grammatisch inkorrekten Satz hineindreht. Ja, ich halte Irmgard Keun tatsächlich auch für eine unterschätzte Autorin. Also sie ist ja eine gelesene, auch durchaus eine beliebte Autorin. Aber was eben auch ihre literarische Qualität angeht, ja, wenn man sich dann ein bisschen mit der Machart intensiver beschäftigt eines solchen Romans, da kriegt man dann schon ordentlich Respekt.
Die vielen historischen Dokumente, Briefe, Plakate, Postkarten und all das, die ja das Buch auch so spannend machen, wo haben Sie die zusammengetragen? Gibt es ein Irmgard Keun Archiv?
Nein, und das ist wirklich was auch Besonderes. Ich habe noch nie so detektivisch arbeiten müssen wie bei Irmgard Keun, weil sie eben kein Archiv hinterlassen hat. Das ist eine andere Situation, als wenn Sie über Döblin oder Kästner oder Brecht arbeiten. Da haben Sie nur so riesigen Fundus von Material, dass Sie da auswählen müssen. Bei Irmgard Keun ist es tatsächlich etwas komplizierter. Und was jetzt erstmal das kunstseidene Berlin angeht, da kommt mir halt zu Pass, dass ich seit 30 Jahren mich mit diesem Berlin der 20er Jahre beschäftige, schon verschiedene Bücher gemacht habe, über das Berlin der 20er Jahre immer auch Bildrecherche gemacht habe und ziemlich schnell wusste, wo ich bestimmte Motive herbekomme, ja, wo man die Postkarten, wo man diese Motive finden kann. Komplizierter wurde es dann bei den biografischen Rahmen. Da habe ich aber das Glück gehabt, dass es da noch so Quellen gibt, wie zum Beispiel die Tochter von Irmgard Keun, die das sehr unterstützt hat.
Und die Sie ja getroffen haben in Köln, das kann man auch im Buch nachlesen.
Ja, es gibt auch so eine kleine Reportage über eine gemeinsame Köln-Besichtigung mit der Tochter und ihrem Mann, einschließlich gemeinsamer Grabpflege in Köln.
Dazu muss man vielleicht sagen, dass Irmgard Keun in Köln begraben wurde, auf dem Melatenfriedhof liegt sie.
Sie ist da beerdigt, ja, sie hat da den größten Teil ihrer Jugend verbracht. Aber diese Beziehungen zu Berlin, die waren eben doch viel intensiver und viel komplexer. Also es geht im Buch einmal um die Kindheit und die Kindheitsorte, die alle noch da sind. Es geht aber auch um so überraschende Sachverhalte, dass sie als westdeutsche Autorin in den 50er Jahren eben noch in Ost-Berlin war, dass sie dort hofiert worden ist, dass sie in der DDR Urlaub gemacht hat, womit sich noch nie jemand beschäftigt hatte, was das eigentlich für eine Geschichte ist, die dahinter steckt, ja, dass also die DDR sich bemüht, ja, um diese Exilautorin, die aber auch dort dann keinen Platz findet.
Apropos Platz, gehen wir zurück nach Berlin. Gibt es einen Ort in der Hauptstadt, Herr Bienert, an dem Sie sich Irmgard Keun oder vielleicht Ihrer berühmten Figur Doris besonders nahe gefühlt haben? Also wo war das kunstseidene Mädchen besonders präsent?
Also es gibt eine ganz starke Konzentration um die Gedächtniskirche herum. Das betrifft sowohl die biografischen Orte als auch die literarischen Schauplätze. Wenn man einen Spaziergang mit Irmgard Keun macht, dann wird man das auf dem Tauentzien, Kurfürstendamm machen. Da liegen die Orte sehr dicht beieinander. Und ich hatte neulich bei so einem Spaziergang wirklich ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Vor mir lief eine Frau und die lief so wie Doris über den Tauentzien stolziert. So ein bisschen wie aus einem Modemagazin ausgeschnitten. Und so etwas kann einem dann passieren, ja, wenn man über den Tauentzien oder den Kudamm geht, dass man plötzlich so einer Doris-Figur wieder begegnet. Und das ist natürlich dann schon ein tolles Erlebnis.
All das kann man erleben, wenn man sich Michael Bienerts Buch »Das kunstseidene Berlin – Irmgard Keuns literarische Schauplätze« schnappt und damit über den Kudamm wandert. Erschienen ist das Buch im Verlag Berlin-Brandenburg. Sie hören das Lesenswert-Magazin auf SWR 2 und wir kommen zum neuen Roman der niederländischen Autorin Alma Matthijssen. Sie sagte in einem Interview mal, ihr Schreiben sei Selbsthilfe. So hat sie den sexuellen Missbrauch als Teenager und auch den frühen Tod ihres Vaters verarbeitet. Jetzt in ihrer neuen Novelle »Ich will kein Hund sein« verarbeitet sie wieder etwas, und zwar die Trennung von ihrem Freund. Jérôme Jaminet stellt »Ich will kein Hund sein« vor.
Am Anfang steht ein Ende. Eine Beziehung ist lautlos zerbrochen. Erst fehlten die Berührungen, dann die Worte, dann der Geliebte. Geblieben sind nur die Gefühle der namenlosen Ich-Erzählerin. Trennungsschmerz, Eifersucht, Angst vor Vergessen und Vergessenwerden.
Niemanden wird es auffallen, wenn ich verschwinde.
Sie schläft schlecht, trinkt nichts, isst nichts, igelt sich ein, weint sich um den Verstand. Schließlich cancelt sie den Ex-Freund auf Instagram, kauft sich ein neues Smartphone. Aber die gemeinsame Vergangenheit lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Selbst als die Erzählerin versucht, ihren Liebeskummer symbolisch zu Grabe zu tragen, wirkt das nicht befreiend.
Was, wenn ich dich für immer hinter mir herschleife, als seltsames Gebilde in meinen Gedanken, das nur noch wenig Ähnlichkeit mit dir hat? Was, wenn man mich fragt, warum ich dieses Monster überall hin mitnehme? Warum hat es nur ein Bein und eine Knolle mit Ausstülpungen als Gesicht? Was, wenn ich dieses Anhängsel als meinen Freund bezeichne? Was, wenn ich dir einen Ring schenke, dich jeden Morgen schminke, damit du etwas mehr Ähnlichkeit mit dem hast, der du einmal warst? Was, wenn ich lieber neben einem Fantasiegebilde liege, von dem ich genau weiß, dass es nie aufstehen wird, um mich zu verlassen?
Weil Fantasiegebilde auch nicht das Wahre sind, googelt die Protagonistin nach einer anderen Lösung, tippt Liebeskummer beenden und Transformation und stößt dabei auf eine Firma, die Abhilfe verspricht. Bis hierhin ist Alma Matthijssens Novelle »Ich will kein Hund sein« eine sensibel erzählte literarische Selbsttherapie. Dann kommt der Bruch. Aus psychologischem wird magischer Realismus, aus einem eindringlich geschilderten Leidensbericht eine Schmonzette mit Slapstick-Einlagen und aus einer trauernden Frau eine Chimäre, die an fremden Männern leckt. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn die von der Frau beauftragte Anti-Liebeskummer-Firma verwandelt sie in einen Hund. Es ist das novellentypische, unerhörte Ereignis. Schon Ovid wusste, wenn gar nichts mehr geht, fährt man halt aus der Haut. Das bedeutet zwar Selbstentfremdung, aber auch wieder Annäherung an den anderen.
Ich werde neben dir liegen, während du allen Whisky vom Vorabend ausschwitzt. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Ich werde dich bei allem, was du tust, aufmerksam ansehen. Ich werde zu dir aufblicken, wenn du mit mir Gassi gehst und wir zusammen durch die Straßen paradieren. Ich werde den Kopf aus dem Seitenfenster halten, wenn du Auto fährst, weil du das so wahnsinnig gut kannst. Ich werde vom Boden in deine Arme springen. Ich werde nie an der Leine zerren. Nicht einmal, wenn ich einen anderen Hund sehe. Ich werde mit allem, was du mir gibst, zufrieden sein. Ich werde mich wie ein braver Hund benehmen, wenn du mich so nennst. Bitte nenne mich immer so.
Dass ein Dasein als Schoßhündchen nicht so ganz in ihrem Sinne ist, merkt die Erzählerin, als sie zu ihrem alten Partner und neuen Herrchen kommt und dessen Sprache nicht versteht. Was hier fehlt, ist die Menschlichkeit. Was dem Buch fehlt, ist die Kohärenz. Am Ende hat man die wenigen starken Passagen, die an Elena Ferrantes' Roman »Tage des Verlassenwerdens« heranreichen, fast wieder vergessen. Es bleibt der Eindruck, ein halb gutes Buch gelesen zu haben, das man nach 80 Seiten besser ins Regal gestellt hätte.
Die Novelle »Ich will kein Hund sein« ist erschienen bei C.H. Beck, kostet 18 Euro.
Der Zug ist längst weg, brauchst dich nicht mehr zu beeilen. Kannst im Bahnhof der Erinnerung verweilen. Und vielleicht denkst du mit der Zeit, es tut dir leid. Ich bin nicht die, die weint. Tu das, was war, in einen Koffer und nimm ihn mit. Und die Erkenntnis gießt dir Blei in jeden Schritt. Und wenn auch alles anders war, als es jetzt scheint, ich bin nicht die, die weint. Schreib es auf und schick dir selber einen Brief. Steh alles in 10 Zeilen krumm und schief. Und schreib am Schluss noch, so war es doch nicht gemeint. Ich bin nicht die, die weint.
Wer in Deutschland nicht will, der muss nicht zum Militär. In Israel ist das anders. Dort müssen Frauen 2 Jahre Dienst leisten, Männer 30 Monate. Der Autor Yishai Sarit war 6 Jahre beim Militär und hat jetzt einen Roman geschrieben, der in dieser Welt spielt. Im Mittelpunkt eine Psychologin, die titelgebende Siegerin, die die Soldaten auf das Töten vorbereiten soll. Die Widerstandsfähigen herausfiltert und genau weiß, was das Töten mit einem Menschen machen kann. Carla Fischer hat Siegerin, das neue Buch von Yishai Sarit, gelesen. Harte Kost, sagt sie.
Abigail ist Psychologin, doch in der Praxis der alleinerziehenden Mutter sitzen keine Burnout-Patienten, keine Teenager mit Essstörungen und sie behandelt keine Depressionen. Abigail ist Beauftragte für psychische Gesundheit der Fallschirmjägerbrigade und der Kommandoeinheit des Generalstabs der israelischen Armee. Mit Mitte 30 war sie bereits als Erste vor Ort, um sich, noch auf dem Schlachtfeld, um die Soldaten zu kümmern. Traumata verhindern, statt sie nachträglich zu behandeln, ist ihr Ansatz. Abigail ist Expertin für die Psychologie des Tötens. Rosolio, ihr Kommandant, holte sie damals zum Militär und legte den Grundstein für ihre Karriere.
Als Rosolio ein paar Monate später zum Brigadekommandeur befördert wurde, rief er mich in sein Büro und fragte gerade heraus, wie ich ihm helfen könne, die Soldaten in bessere Kämpfer zu verwandeln. Auf meine Gegenfrage, was er damit meinte, erklärte er, damit sie im Kampf besser agieren, mit einem Minimum an Zaudern und Angst. Ich fragte, es soll ihnen leichter fallen zu töten? Und er antwortete schlicht mit ja.
Doch Rosolio ist nicht nur Abigails Weg in diese neue Welt des Militärs, sondern auch der geheime Vater ihres Sohnes Shauli. Nachdem sie den harten Kampf ums Überleben kennengelernt hat, erträgt sie Zivilisten nicht mehr. Alles abseits vom Militär scheint weniger relevant, weniger real. Abigails soziales Umfeld ist reduziert und eine große Rolle spielen die Patienten mit den Kriegstraumata.
Alle größeren Vorkommnisse in den israelischen Streitkräften, Gefechte, Zusammenstöße, Übungsunfälle, Anschläge werden in meiner Praxis rekapituliert. 3 Tage pro Woche, 6 Sitzungen pro Tag, 45 Minuten pro Sitzung. Manchmal kommen die Patienten vollgepumpt mit Psychopharmaka. Und manchmal sind es scheinbar normale Menschen, deren Geheimnis niemand kennt, außer der Familie. Und erst bei mir in der Klinik legen sie sie offen.
Die Psychologin arbeitet daran, die Soldaten auf den Ernstfall eines Verhörs und sogar Folter vorzubereiten. Sie denkt pragmatisch, teils hart und nimmt es ohne Probleme mit den Männern des Militärs auf. Als Teil der Maschinerie-Armee strebt sie nach Sieg, denn nur das, glaubt sie, verhindert Zusammenbrüche. Bis ihr Sohn Shauli eingezogen wird und sie viel zu genau weiß, was ihn erwartet.
Ich begleitete Shauli zusammen mit einigen seiner guten Freunde zum Rekrutierungszentrum. Wir warteten, bis sein Name auf der Anzeigetafel erschien und er aufgerufen wurde, in den Bus zu steigen. Ich versuchte, mich an Kindheitsmomenten festzuhalten, an Geburtstagen, Festen im Kindergarten, Elterntagen in der Schule, an den unzähligen Mahlzeiten, die wir zu zweit eingenommen hatten. Ich streichelte ihn, ergriff seine Hand, sagte ihm wiederholt, er könne mich bei jedem Problem anrufen. Schließlich hätte ich Bekannte in der Armee.
Was macht es mit der Mutter Abigail statt nur mit der Psychologin, wenn da plötzlich nicht irgendein Soldat vor ihr sitzt, sondern ihr eigener Sohn? Yishai Sarit stellt nicht das Militär in Frage, er predigt nicht Pazifismus, aber ebenso wenig glorifiziert er Gewalt. Viel eher zeigt er, wie Mutter und Psychologin verschwimmen. In der Praxis und schließlich auch auf dem Schlachtfeld. Ist Mutterliebe irrational? Vielleicht. Oder ist es das, was einem am Ende das Leben retten könnte? Der Autor Yishai Sarit beschäftigt sich in diesem Buch mit dem Thema Traumata und den akuten Auswirkungen des Krieges auf die Psyche. Mit klarer Sprache schildert er, wie die Soldaten töten, es überwinden, teils sogar berauscht sind nach dem Schuss. Doch er schildert auch, wie sie daran zerbrechen. Schwer zu sagen, was den Leser mehr schockiert. Sarit, der selbst einige Jahre im Militär diente, schreibt schnörkellos und lässt dadurch die Geschichte Abigails noch eindrücklicher werden. Anfangs wirkt die Hauptfigur fast unnahbar. Sie scheint eine perfekte Siegerin zu sein. Erst im Laufe des Buches lernen die Leser ihre Schwächen und Sorgen kennen. Also doch keine perfekte Siegerin? Es ist ungewohnt, dass ein Autor eine solche Figur erschafft, aber auch ein Gewinn, denn das Wort Siegerin bekommt eine ganz neue Bedeutung. Sarit zweifelt das israelische Militär nicht an, beurteilt nicht. Es geht ihm um die psychologischen Muster dahinter. Das Buch Siegerin ist eine mitreißende Geschichte über Moral, Schmerz und qualvolle Verantwortung.
Bei Kain und Aber ist Siegerin von Yishai Sarit erschienen, vorgestellt hat es Carla Fischer. Und am Schluss dieser Sendung noch ein kleiner Fernsehtipp. Heute Abend ist Barack Obama bei meinem Kollegen Dennis Scheck zu Gast in der Sendung Druckfrisch. Und da spricht er mit Dennis Scheck unter anderem darüber, wie er es als Präsident der USA genossen hat, Schriftstellerinnen und Schriftsteller kennenzulernen, die ihm etwas bedeuten. Wir hören ihn mal.
Das war eine der großen Freuden, die man als Präsident hatte. Man konnte zum Beispiel Philip Roth die Anerkennung zukommen lassen, die er lange verdient hatte. Ich konnte Toni Morrison zum Abendessen einladen und mir ihre Geschichten anhören, ihre Beschreibungen von James Baldwin und anderen Autoren, die mich sehr beeinflusst haben und die sie gekannt hatte. Ich konnte all die Persönlichkeiten treffen, die ich seit vielen Jahren bewunderte.
Ja, also unbedingt schauen, das Interview von Dennis Scheck mit Barack Obama, Ex-US-Präsident. Das Interview steht bereits in der ARD-Mediathek. Und hier auf SWR 2 geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Hörspiel. Heute Clarissa von Stefan Zweig. Alle Bücher dieser Sendung, alle Infos zu den Büchern finden Sie auf swr2.de. www.rosolio.de. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und wünsche viel Spaß beim Lesen. Mein Name ist Theresa Hübner. Tschüss.